Herzlich willkommen zu unserem Podcast der Büchermacher. Mein Name ist Ralf Plenz aus Hamburg. Ich bin der Autor und Sprecher. Wir haben letzte Woche in der Sommerpause sind wir ja noch begonnen, aus Virginia Woolf etwas zu lesen. Um über diese Autorin etwas zu erfahren, die 1941 verstarb, lesen wir zunächst das Nachwort aus diesem Buch Orlando. Das Nachwort schrieb, ebenso wie das Vorwort, der Übersetzer Gerrit Pohl, dem ich herzlich dafür danke, dass ich das Werk jetzt hier vortragen kann. Man stelle sich einen Adelssitz vor, inmitten eines weiten idyllischen Parks, umfriedet von einer endlosen klassischen englischen Drystone-Mauer. Innerhalb des Wohnsitzes mit einer Grundfläche von etwa 16.000 Quadratmeter führen 7 Höfe, einen für jeden Tag der Woche, zu einem Komplex mit 52 Treppenhäusern, eines für jede Woche des Jahres, die zu 365 Räumen leiten, ja, einen für jeden Tag des Jahres, und mit einer zentralen Halle von 60 Metern Länge. In der Mitte dieser Great Hall wird in einer Vitrine das Originalmanuskript des Orlando aufbewahrt. Wir sind in Nowell House, Kent, dem größten je in England errichteten Gebäude. Hier wurde 1892 die Schriftstellerin Vita Sackville-West geboren, Freundin und Geliebte Virginia Woolfs, für etwa 3 Jahre. Zitat: Im Urlaub, vom sonstigen Schaffen während einer längeren Reise mit Vita durch Frankreich, schrieb Virginia am Orlando. Es sei heiter und leicht lesbar und bereitete ihr nicht die gewohnte Mühe, bemerkte sie über das Buch, das im Herbst 1928 im eigenen Verlag Hogarth Press erschien. Vitas Sohn Nigel Nicholson bezeichnete es als den längsten und charmantesten Liebesbrief der Literatur. Und interessant ist, will ich kurz ergänzen, Orlando heißt ja im Untertitel eine Biografie. Weiter im Nachwort. Es ist nicht schwer zu erkennen, wie stark ihre Intimität mit Nowell Virginia zur Erschaffung der einzigartigen Fantasiewelt Orlandos inspirierte, in welcher als Sinnbild des Lebens hoch auf einem Hügel eine alte Eiche wurzelt. Wie alt werden Eichen? Orlando besingt sie in der Dichtung The Oak Tree, die er mal verwirft, mal erweitert und um seine Erfahrungen bereichert. Durch Jahrhunderte, in denen er kaum altert, aber ständig reift, vom Mann zur Frau wird und endlich den Tag erreicht, den Virginia Woolf zur endgültigen Gegenwart von Orlandos Leben erklärt, den 11. Oktober 1928, mit dem der Roman endet. Sie nennt das Buch eine Biografie und verifiziert diese Fiktion, indem sie in das Leben Orlandos historische Persönlichkeiten eintreten lässt, von Elizabeth I. bis zu Victoria und George VI., sowie literarische Größen von Shakespeare bis Carlyle. Sie würzt die Erzählung mit gesellschaftlichen Notizen aus der jeweiligen Epoche, schildert deren Lokalkolorit und Modeerscheinung, breitet die Stadtentwicklung Londons in faszinierenden Schüben vor uns aus und beschreibt politische Umbrüche sowie, besonders dramatisch, 2 große Klimakatastrophen. Die erste, deren Schilderung Woolf bis ins Absurde steigert, ist die Little Ice Age, während der 1608 die Themse zufror und in London der berühmte Frostjahrmarkt stattfand. Die etwa 60 Jahre andauernde Kälteperiode verursachte überall Weltuntergangsstimmung, Hexenverfolgung auf der Suche nach Schuldigen und einen Boom der Astrologie. Die zweite Katastrophenzeit wurde ausgelöst durch Vulkanausbrüche in Kolumbien, entscheidend aber durch den Ausbruch des indonesischen Vulkans Tambora 1815, der weltweit den Himmel verdunkelte, Temperaturstürze zur Folge hatte und 1816 zum Jahr ohne Sommer machte. Die tiefere Bedeutung des Buches liegt indes in Orlandos Ringen um Geltung im Reich der Poesie, um die hintergründige Bedeutung allen Empfindens, das wir in Worte kleiden möchten, in einfühlendem eher als in analysierendem Denken. Als Dichter versucht er, der Vergänglichkeit zu trotzen. Dies gelingt Orlando durch eine geradezu mystische Verschmelzung mit der Natur. Weitere Ebenen des Romans sind Orlandos Wahrnehmung von Zeit und Raum. Seine Erlebensräume verbinden und durchdringen sich immer wieder über alle Distanzen hinweg. Allein unter der Eiche auf dem Hügel, geborgen zwischen ihren Wurzeln, findet Orlando zu sich selbst. Die Wahrnehmung von Zeit fluktuiert noch stärker. Sie verläuft episodenhaft in überwiegenden langsamen Sequenzen, um dann kühne Sprünge durch die Jahrhunderte zu vollziehen, die Vergangenheit in die Gegenwart zu holen und Sekunden zu halben Ewigkeiten zu dehnen. Die Zukunft scheint nur in einem einzigen großartigen Bild auf, im Flug der Wildgans, die sich nach dem letzten Glockenschlag zur Mitternacht des 11. Oktober in die Weite der Nacht schwingt. Orlando nimmt eine Sonderstellung in Virginia Woolfs Werk ein. Dies wortgewaltige Märchen, voll überschießender Fantasie, gibt sich als wahrheitsgetreuer biografischer Bericht, während es tatsächlich die Grenzen der Realität überspringt. In ihm dokumentiert, kommentiert und interpretiert eine gelehrte Erzählerin die bewegte Geschichte eines einmaligen Menschen in seiner Sehnsucht nach der Ewigkeit von Jugend und Schönheit. Wie eine gewissenhaft forschende und analysierende altmodische Historikerin versucht sie, sein Leben aufzuzeichnen und Episode um Episode vor uns auszubreiten. Orlando hat dabei eine frei dahinwirbelnde, nur annähernd kontinuierliche Erzählhandlung. Besonders an ihm sind auch die Elemente einer satirischen Komödie, in der Woolf nicht zuletzt den eigentlichen Berufsstand des Literaten ironisiert. Wenn sie auch absichtlich überdreht daherkommt, so liegt doch hinter der Satire immer die Wahrheit. Im leichten Gewand ist sie leichter zu ertragen. Dieses findet sich so in keinem ihrer anderen Romane. Ja, was hat sie alles geschrieben? Beginnend mit Jacob's Room 1922 entwickelte Woolf ähnlich wie James Joyce, Dorothy Richardson und Marcel Proust eine Erzähltechnik, mit der sie die Vielfalt des Lebens nicht durch die Wiedergabe der Abläufe der Zeit, sondern durch das Eintreten von Sinneseindrücken und deren Verknüpfung mit äußeren Ereignissen zu erfassen versucht. All unsere Eindrücke erfahren ihre Bedeutung in einem Stream of Consciousness, dem Strom des Bewusstseins. In diesem Strom wird die erlebte Zeit in einem inneren Monolog zu dem, was wir Erinnerung nennen. In Mrs. Dalloway 1925 erweitert Woolf diese Technik um Elemente der Psychoanalyse. Die Protagonistin ist anders als in traditionellen Romanen nur noch über die Reflexionen und Wahrnehmungen der anderen Figuren der Erzählungen definierbar. Dieser Roman gilt ebenso als Meisterwerk der neuen Erzählkunst wie To the Lighthouse 1927, der Leuchtturm. Die radikalste Abkehr von der Tradition unter endgültigem Verzicht auf Erzähler und lineare Handlung vollzieht sich in The Waves 1931. Weitere Romane und ihre großartigen Essays und Rezensionen erwarben ihr ebenfalls hohe Anerkennung. Zu Lebzeiten anfänglich eher in intellektuellen und künstlerischen Kreisen wahrgenommen, wurde sie bald eine wichtige Stimme im Zirkel der Bloomsbury Group, der unter anderem D.H. Lawrence und Lytton Strachey, John Maynard Keynes und Bertrand Russell sowie Maler, Wissenschaftler und Kritiker angehörten. Außerhalb des englischsprachigen Raums wurden ihre Bücher fast nur in universitätsnahen Kreisen gelesen. Und erst als Woolf in den 1970er und 80er Jahren von Teilen der Frauenbewegung entdeckt wurde, kamen ihre als emanzipatorisch betrachteten Werke in breiteren Umlauf, also lange, lange nach ihrem Tod. Mehrere ihrer Bücher wurden ins Deutsche übersetzt, Orlando alleine 5-mal. Orlando wurde 1981 von Ulrike Ottinger, 1992 von Sally Potter verfilmt, zu einem Musical und in eine Oper umgearbeitet und 2013 vom Bayerischen Rundfunk als sechsteiliges Hörspiel gesendet. Als Hörbuchedition ist es im Hörverlag erhältlich. Ja, biografisches zu ihr. Virginia Woolf wurde am 25. Januar 1882 als Adeline Virginia Stephen in London geboren. Ihr literarisch so reiches Leben mit zahlreichen bewunderten Essays, kritischen Rezensionen und Romanen war überschattet von immer wiederkehrenden, schweren, manisch-depressiven Episoden, die mit dem frühen Tod ihrer Mutter 1895 und dem ihres schwierigen Vaters 1904 einsetzten. Der Verlust eines Bruders und einer Schwester verstärkten ihre Schwermut. Von Hauslehrern und ihrem Vater unterrichtet, lernte sie Fremdsprachen, darunter Griechisch, und fand Eingang in die nach der Jahrhundertwende bedeutendsten literarischen Kreise. Ausgedehnte Reisen durch Europa und die Türkei erweiterten ihren Horizont. Nonkonformistische, teils agnostische Intellektuelle, die einen freieren Lebensstil propagierten, avantgardistische Maler und Bildhauer prägten ihre künstlerische Haltung. Schon früh war sie auf der Suche nach eigenen literarischen Ausdrucksformen, die mit der herkömmlichen Schreibkultur brachen. Sie fühlte sich zu androgenen Menschen hingezogen, erhielt einen Antrag von einem homosexuellen Weggefährten, heiratete aber ihren langjährigen Freund Leonard Wolf, der die Liebe und Stütze ihres Lebens bis in die letzten Tage war. Er, wie auch Vitas Ehemann, Sie erinnern sich, Vita Sackville West, tolerierten die dreijährige Liaison mit der herben Schönheit Vita Sackville West. Leonard richtete sie immer wieder nach den sich häufenden Zusammenbrüchen und zuständigen geistiger Verwirrung auf. Kurz nach Vollendung ihres letzten großen Romans verlor sie die Hoffnung auf Heilung. Sie schrieb in aufgelöster Schrift zwei verzweifelte Abschiedsbriefe an ihre Schwester und an Leonard, wo es hieß: Alles außer der Gewissheit deiner Güte hat mich verlassen, und wählte den Freitod. Am 28. März 1941 ertränkte sie sich bei Rodmill in Sussex in den kalten Wassern der Ouse. Ja, soweit das Nachwort zum Orlando, zur Virginia Woolf, zu ihrem Schreiben, zu ihrer Zeit. Ja, wir fahren jetzt fort mit der Lesung aus Virginia Woolf. Wir kommen später nochmal so ein bisschen auf ihr Leben und ihren Schreibstil zu. Wir sind jetzt bei Seite 16 vom Orlando und es geht weiter. Die Königin wurde angekündigt. Orlando schaute nicht weiter. Er eilte bergab. Er gelangte durch eine Drehpforte hinein. Er stürmte die Wendeltreppe hinauf. Er erreichte sein Zimmer. Er warf seine Strümpfe in eine Ecke, sein Wams in die andere. Er tauchte den Kopf unter Wasser. Er scheuerte seine Hände. Er schnitt seine Fingernägel. Mit einem Spiegelglas von kaum 6 Zoll und ein paar alten Kerzen zu Hilfe gelang es ihm, die karmesinroten Beinkleider, Spitzenkragen, ein Taftwams anzuziehen und die Schuhe, die mit Rosetten so groß wie 2 Dahlien besetzt waren. Das alles in kaum 10 Minuten nach der Stalluhr. Er war bereit, er war erhitzt, aber er war auch überaus verspätet. Über vertraute Abkürzungen machte er sich auf den Weg durch eine unendliche Flucht von Räumen und Treppen zum Bankettsaal, der 5 Stadien entfernt auf der anderen Seite des Hauses lag. Aber auf halbem Weg in den abgelegenen Quartieren für die Dienstboten hielt er an. Die Tür von Mrs. Stalkleys Wohnzimmer stand offen. Sie war zweifellos mit allen ihren Schlüsseln unterwegs zu ihrer Dienstherrin. Drinnen aber saß an ihrem Wohnzimmertisch mit einem Bierseidel neben sich und vor sich etwas Schreibpapier ein schäbiger, ziemlich korpulenter Mann mit leicht verschmutzter Halskrause und einem groben, bräunlichen, bäuerlichen Aufzug. Er hielt eine Schreibfeder in der Hand, schrieb aber nicht. Er schien damit beschäftigt, einen Gedanken auf und ab und hin und her zu wälzen, bis er ihm Form und Ausdruck geben konnte, mit denen er zufrieden wäre. Seine Augen, kugelrund und trübe, wie ein grüner Stein von sonderbarer Gestalt, starrten vor sich hin. Er bemerkte Orlando nicht. Trotz seiner Eile hielt Orlando inne. War er ein Poet? Schrieb er an einer Dichtung? Ah, erzählen Sie mir, wollte Orlando sagen, alles über die Welt. Denn er hatte die wildesten, absurdesten, abenteuerlichsten Vorstellungen von Dichtern und Dichtkunst. Aber wie spricht man mit einem Mann, der einen nicht bemerkt? Der vielleicht unholde Saturn, vielleicht die Untiefen des Meeres erblickt. So stand Orlando und starrte, während der Mann die Feder zwischen den Fingern drehte, bald hin, bald her, und vor sich hin starrte und dachte, und dann sehr rasch ein halbes Dutzend Zeilen schrieb und aufblickte. Worauf Orlando voller Scheu davonlief und gerade eben noch den Bankettsaal erreichte, um dort auf die Knie zu sinken und der großen Königin höchst selbst mit gebeugtem Kopf voller Verwirrung eine Schale Rosenwasser anzureichen. Seine Schüchternheit war so groß, dass er von ihr nicht mehr sah als ihre beringte Hand, die sie in das Wasser eintauchte. Aber das reichte aus. Es war eine bemerkenswerte Hand, eine dünne Hand mit langen Fingern, die sich ständig wie um einen Reichsapfel oder ein Zepter krümmten. Eine nervöse, bittere, kränkliche Hand. Eine Hand, die sich nur zu heben brauchte, um einen Kopf fallen zu lassen. Eine Hand, dachte er, die zu einem alten Körper gehörte, der wie ein alter Schrank riechen mochte, in dem Pelze in Kampfer aufbewahrt werden. Eines Körpers, der jedoch mit reichlich Brokat und Edelsteinen geschmückt war, der sich überaus aufrecht hielt, wenngleich er womöglich von Hüftleiden geplagt wurde und nie zurückwich, selbst wenn von 1000 Ängsten gepeinigt, und die Augen der Königin waren ein helles Gelb. All dies fühlte er, als ihre großen Ringe im Wasser blitzten, und dann fühlte er einen Druck auf seinem Haar, was vielleicht dafür bürgt, dass er nichts weiter bemerkte, was für den Historiker denkbarerweise von Wichtigkeit sein könnte. Und tatsächlich, sein Kopf befand sich in solch einem Durcheinander entgegengesetzter Wahrnehmungen der Nacht und der hell brennenden Kerzen, des schäbigen Poeten und der großen Königin, der schweigenden Felder und des Lärmens der Bediensteten, dass er nichts sah oder vielmehr nur eine Hand. In der gleichen Situation konnte die Königin nur einen Kopf bemerkt haben. Aber wenn man von einer Hand auf einen ganzen Körper schließen kann, in Kenntnis aller Eigenschaften einer großen Königin, ihres mürrischen Wesens, ihres Muts, ihrer Zerbrechlichkeit und auch Furcht, dann kann selbst der Anblick nur eines Kopfes gleichermaßen fruchtbare Vermutungen erzeugen, wenn ihn die Augen einer Dame von einem Thronsessel herab betrachten, deren Augen, glaubt man den Wachsfiguren in der königlichen Abbey, stets weit geöffnet waren. Orlandos langes, lockiges Haar, der dunkle Kopf, so ergeben gesenkt, so voller Unschuld, ließen auf ein paar von edelsten Beinen schließen und auf denen je ein junger Edelmann stand. Auf veilchenblaue Augen und ein goldenes Herz und Loyalität und Charme, sämtlich Qualitäten, denen umso mehr die Liebe der alten Frau zuflog, je mehr sie selbst sie vermisste. Denn sie war alt und müde und gebeugt vor ihrer Zeit. Stets ertönten Kanonendonner in ihren Ohren. Sie argwöhnte immer einen Tropfen Gift und das lange Stilett. Wenn sie an der Tafel saß, lauschte sie. Sie hörte die Kanonen im Ärmelkanal. Sie fürchtete, was sie hörte. War das eben ein Fluch? War das ein Raunen? Unschuld. Einfalt, sie waren ihr vor dem dunklen Hintergrund der Zeit umso teurer. Und es war in derselben Nacht, so sagte die Überlieferung, als Orlando ruhig schlief, dass sie dem Vater Orlandos die Schenkung des großen klösterlichen Anwesens, das einst dem Erzbischof und dann dem König gehört hatte, mit eigener Hand auf Pergament besiegelte. Ja, das war die Begegnung mit der Königin in Orlando. Wir sind am Ende unseres Podcasts. Nächste Woche folgt die Folge 143. Wir werden noch ein bisschen mehr über das Thema Biografie erfahren und Virginia Woolf. Bedanke mich herzlich fürs Zuhören. Kommen Sie gut durch die Woche. Aus Hamburg grüßt Sie ganz herzlich Ralf Plenz, Ihr Büchermacher.